Ähnlich prekär sieht es mit der Beziehungskultur als Modell sozialen Lernens aus. Zunehmend stellt sich deshalb die Frage, und da knüpfe ich natürlich jetzt kongenial an Frau Nimmervoll an, welche Fähigkeiten Pädagogen aufweisen sollten, um zur Persönlichkeitsbildung, Lernbereitschaft und soziale Souveränität ihrer Schüler beizutragen. Ich habe mich auf den Assessment Center Seiten diverser Studienberatungen herumgetrieben. Ich habe selber einige Tests durchgeführt, ob ich denn eine gute Lehrerin werde. Und abgesehen davon, dass in Deutschland diese Tests, die Online-Tests, noch überhaupt keine Auswirkungen haben, ob man denn genommen wird oder nicht, das ist sozusagen ein Test, mit dem man, dessen Ergebnisse man in seinem Herzen bewegen soll, ob man denn wirklich geeignet ist. Aber die sind, muss ich sagen, von einer fahrlässigen Simplizität. Da wird doch tatsächlich gefragt, gehen Sie gern mit Kindern um? Ja, Mittel, nein. Da wird gefragt, recherchieren Sie etwas lieber am Computer oder im Gespräch? Ja, Mittel, nein. Also ich meine, man ahnt wirklich den Hintergrund, man ahnt die richtige Antwort. Also es ist noch, glaube ich, selbst wenn die Testdesigns mal ein bisschen smarter werden, ist es völlig klar immer, wohin die Reise geht. Man könnte natürlich auch jetzt sagen, die originelle Pointe ist, wenn die Schüler Persönlichkeitsbildung, Lernbereitschaft und soziale Souveränität, wenn sie das alles erwerben sollen, dann könnte man mir auch fragen, wie steht es denn da mit den Lehrern? Und in Finnland hat man deshalb, das haben die wahrscheinlich alle auch inzwischen wahrgenommen, hat man deshalb Eignungstests entwickelt. Und zwar Eignungstests, die eben von dieser stereotypen Psychologisierung eigentlich auf dem Niveau von Frauenzeitschriften ganz weggehen. Man hat dort versucht, Lehrer zu finden, die engagiert, neugierig, selbstkritisch, stressfest, ganz wichtig, emotional auch stressfest, authentisch reagieren und zugewandt sind. Und zwar nicht als Behauptung, sondern als Ergebnis eines höchst komplizierten Verfahrens. Solch günstige Eigenschaften sind nicht breit gestreut. In Finnland werden etwa 10% aller Bewerber genommen und 90% nicht. Das Forschungsdesign hat der finnische Pädagogikprofessor Matti Meri entwickelt und er beschreibt den Eignungstest als die schwierigste Prüfung überhaupt. Denn nach einem ersten Multiple-Choice-Test kommen Gruppeninterviews und dann Einzelinterviews und die sind nicht so leicht zu durchschauen wie die gängigen Online-Tests. Es wird unter anderem darauf geachtet, ob der Kandidat auch nach längeren Gesprächen noch eine gewisse Körperspannung hat und die nötige Geduld aufbringt, über seine Motivation Aufschluss zu geben. Diffuse Äußerungen, jemand sei gern mit Kindern zusammen, reichen nicht aus, so wenig wie die Vorbereitung auf pädagogische Fachfragen. Ich zitiere mal Herrn Matti: Wer alles zu wissen glaubt, weiß nichts von Erziehung. Wer sagt, er hält seine Stunde erstens, zweitens, drittens, den nehmen wir nicht. Wer die ganze Prüfung über nicht einmal lacht, den nehmen wir nicht. Wer zu viel redet, den nehmen wir auch nicht. Das heißt, diese Art von Test, das merken Sie schon, ist eine Mischung aus Resilienztest, also wie stressfest ist jemand. Und jeder von Ihnen, der schon hier oder regelmäßig vor Klassen steht, weiß, dass eine gewisse Stressresilienz eine Basiskompetenz ist, auch für Lehrer, was Lärmpegel, renitente Schüler oder auch mal einfach nur die Montagsmorgensmüdigkeit betrifft. Humor, ganz wichtig. Ich habe in meinem Buch auch, das will ich jetzt nicht so genau ausführen, über die Lehrerpersönlichkeit geschrieben. Da gibt es nämlich wirklich Kriterien, da haben sich Menschen sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Und ich habe auch einen Lehrer, den Lehrer des Jahres 2013 von Berlin, habe ich interviewt. Ich habe ihm auch über die Schulter geschaut, habe mal hospitiert und habe gesehen, welche persönlichen Eigenschaften da bei ihm offenbar vorliegen, also Zugewandtheit, Spontanität, nimmt seine Schüler ernst, nimmt Blickkontakt auf, kennt Begrüßungsrituale, ist also kommunikativ einfach auch eine Hochbegabung. Die Frage ist natürlich, inwieweit kann man das entwickeln und lehren? Kann man aus einem Nerd, der am liebsten 10 Stunden vorm Computer sitzt, kann man aus dem jetzt ein Kommunikationsgenie machen? Diese Frage lasse ich an dieser Stelle mal offen. Aber schon das Bewusstsein dafür, dass diese Qualitäten nachher auch über den Bildungserfolg der Schüler entscheiden, nämlich ob der Lehrer sozusagen als Person dieser Situation gewachsen ist, das ist schon mal als Bewusstseinsübung sicherlich nicht die unwichtigste Entscheidung. Der wichtigste Unterschied aber, sowohl in Finnland als auch in den Ländern wie den USA, ist, dass diese Eignungstests nicht einfach nur eine hübsche neue Variante sind, also der Selektion, und dass man sich mal wieder etwas Neues ausgedacht hat. Der Hintergrund ist, dass diese Länder sich zum Ziel gesetzt haben, kein Kind bleibt zurück. Natürlich wissen wir, in Finnland bleibt niemand sitzen, weil die Schulen natürlich üppigst ausgestattet sind mit Psychologen, mit Sozialarbeitern, mit einer Krankenschwester, mit Lerncoaches. Also da gibt es von dem Personal, wenn ich das mal so uncharmant sagen darf, da gibt es einfach von der Manpower eine ganz andere Unterstützung auch der Lehrer, wenn ein Schüler Probleme hat. Fakt ist, jeder Schüler wird so lange gefördert, wenn er Probleme hat, dass er das Schuljahr schafft. In den USA wurde qua Gesetz verfügt, kein Kind bleibt zurück. Und das war nicht nur eine politische Entscheidung, möglichst alle Schüler am Bildungsprozess teilhaben zu lassen. Es war auch eine Würdigung des einzelnen Schülers. Und wir sehen, wir kommen bei dieser Debatte auch sehr schnell zum Menschenbild. Denn in den USA ist man dazu übergegangen, schulischen Erfolg folgendermaßen zu definieren: als Ergebnis sozialer und zwischenmenschlicher Beziehungen, der Wertschätzung und des Erfassens der Person. Das heißt, das Gesetz Kein Kind bleibt zurück bezieht deshalb wie selbstverständlich Motivation, persönliche Kompetenz sowie mentale Gesundheit und emotionales Wohlbefinden ein. Ich lese das nochmal vor, weil ich finde es so sensationell. Also das Gesetz Kein Kind bleibt zurück hat als Ziel für die Absolventen, dass sie hochmotiviert sind, dass sie persönliche Kompetenzen haben, also im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung, eines der Schlüsselbegriffe des Coaching. Mentale Gesundheit, das heißt, dass sie nicht durch Burnout, durch Stress, durch, also wie soll ich sagen, traumatische Erfahrungen vor der Klasse die Schule verlassen, und emotionales Wohlbefinden. Wie viele Lehrer, ich sage es mal wieder, in Deutschland würden sich mit diesen Zielen identifizieren, vor allem mentale Gesundheit und emotionales Wohlbefinden. Ich bin Mutter eines 17-jährigen Sohnes, der Gott sei Dank jetzt Abitur macht, und ich habe wenig Lehrer erlebt, die diese Punkte unterschreiben würden. Es kristallisiert sich aber in der neueren Forschung immer stärker heraus, dass die gelingende Lehrer-Schüler-Beziehung eine Schlüsselfunktion hat. Salopp gesagt ist der Beziehungsstatus vielerorts derzeit unsicher, dass Paartherapeuten vermutlich eine Trennung oder zumindest eine Auszeit empfehlen würden. Es fehlt an Anerkennung, an Vertrauen, an Respekt. Das ist übrigens auch durch viele Studien belegt, denn die Kehrseite ist, ich sage das jetzt hier so ex negativo, was fehlt, was aber manifest ist, ich habe schon Burnout genannt, Mobbing an Schulen ist sehr manifest, und da ist übrigens interessant, die neuesten Mobbingstudien zeigen, dass gar nicht so sehr die Schüler die Lehrer mobben, das sind ja die Geschichten, die gern immer durch die Presse gehen, sondern es wird vor allem das Bossing betrieben, also das Mobbing von oben nach unten. Das heißt, der Schulleiter mobbt das Kollegium, im Kollegium mobbt man einander, und dann gibt es eben auch noch unschöne Verhaltensweisen der Lehrer gegenüber den Schülern, beliebt das Vorführen und andere Dinge. Das heißt aber, wir haben es mit einem defizitären Schulklima zu tun. Und ich habe das immer im Blick, wenn ich über Lehrer spreche. Das heißt, ich sage überhaupt nicht, die Lehrer sind in irgendeiner Weise hier mit einer Schuldzuweisung konfrontiert, sondern das System der Beziehungslosigkeit betrifft die Lehrer und ihre Befindlichkeit und teilweise auch ihre Probleme ganz unmittelbar. Das ist umso problematischer, als die Person des Lehrers nach Maßgabe neuester Studien eine zentrale Rolle für den Bildungserfolg spielt, und zwar weit mehr ins Gewicht fällt als Konzepte und Strukturen. Das zumindest, und Sie alle haben das rezipiert, legen die Erkenntnisse des neuseeländischen Bildungsforschers John Hattie nahe. Er wertete Studien mit insgesamt 250 Millionen Schülern weltweit in einer Meta-Analyse aus, mit einem verblüffenden Fazit. Nicht etwa das jeweilige Schulsystem sei ausschlaggebend für den Lernerfolg, sondern der Unterrichtsstil des einzelnen Lehrers. Und er resümiert, viele der intensivsten diskutierten Probleme sind diejenigen, welche die geringsten Effekte ausweisen. Also er hat wirklich eine Tabelle gemacht, sozusagen eine Effekttabelle mit genauen Prozentangaben, welchen Einfluss zum Beispiel die Klassengröße auf den Schulerfolg hat. Ganz geringfügig. Wir diskutieren ja gerne über Klassengrößen. Oder die Anzahl der Schuljahre, auch ganz wenig. Ganz oben auf seiner Liste erfolgversprechender Bedingungen steht das Vertrauen des Schülers in seine eigene Leistung. Dann kommt das altersgerechte Unterrichten, die fortlaufende Überprüfung des erarbeiteten Stoffs Und an vierter Stelle schon von insgesamt 138 Kriterien nennt Hattie als Faktor, als äußerst wirksamen Faktor, die Lehrperson, von der er eine ethische, zugewandte Haltung anmahnt. Das heißt, die wichtigsten Kriterien, die laut Hatties Analyse für den Bildungserfolg besonders wichtig sind, fallen in den Bereich der Lehrer-Schüler-Beziehung. Also in eine Sphäre, in die eigentlich Administration nicht hineinregieren kann, die auch relativ reformresistent ist, sondern die mit was ganz anderem zu tun hat, nämlich mit Haltung und Selbstverständnis. Und wir wissen das alle aus unserer eigenen Schulzeit, ganz gleich, welche Schulen wir besucht haben. Wir erinnern die ein, zwei Lehrer, die uns begeistert haben, weil sie mit uns kommuniziert haben, weil sie selber leidenschaftlich waren. Auch das Modell streng, aber gerecht kennen wir alle. Aber diese menschliche Integrität spielt für die Auswahl des Lieblingslehrers eine entscheidende Rolle. Studien, die sich mit der sogenannten Lernfreude von Schülern beschäftigen, weisen übereinstimmend darauf hin, dass die Motivation der Schüler und die persönliche Zugewandtheit der Lehrer einander bedingen. Von der in der Regel hohen Lernmotivation in der Grundschule bleibt, und das ist ein Muster, in der weiterführenden Schule dann meist wenig übrig. Unter anderem hat sich damit die Erziehungswissenschaftlerin Gerda Hagenauer beschäftigt, die auch ein Fragedesign und ein Forschungsdesign dazu entwickelt hat. Und die konnte genau sagen, wann das ungefähr abbricht, weil in der Grundschule die Möglichkeit, dass man vielleicht auf einen empathischen Lehrer oder eine empathische Lehrerin trifft, noch größer ist, weil das Selbstverständnis der Grundschullehrer noch ein anderes ist. Ich sage es mal salopp, das sind noch mehr auch die Kümmerer. Während dann in der weiterführenden Schule, im Gymnasium oder in der Gesamtschule, Realschule, das Fachliche offenbar mehr im Vordergrund steht. Schauen wir uns also nochmal Bindung, Bildung und Coaching an. Eigentlich ist es ja eine Binsenweisheit. Menschen sind Beziehungswesen. Was wir denken, fühlen und tun, ereignet sich in sozialen Konstellationen, in einem Geflecht von Bedürfnissen, Erwartungen und Rückkopplungen. Wir suchen in Beziehung Wertschätzung, wollen in unserer Individualität erkannt und anerkannt werden, andernfalls wenden wir uns enttäuscht ab. Hattie nennt ja Vertrauen in die eigene Leistung als den allerersten Faktor auf seiner Liste. Dieses Selbstvertrauen ist aber bei Rückschlägen empfindlich bedroht, falls sich Schüler nicht in einer sicheren, vertrauensvollen Beziehung zum Lehrer wissen. Stressresilienz ist mehr als ein Persönlichkeitsmerkmal. Die Wechselfälle glücklichen Begreifens und verzagenden Selbstzweifels sind nur auszuhalten, wenn ein Lehrer beides gleichermaßen zugewandt und vor allem solidarisch begleitet. Anders gesagt, Bindung und Bildung gehören zusammen. Erfolgreiches Lernen könne nur in einem Raum psychischer Sicherheit stattfinden, betont Klaus Grossmann, emeritierter Professor für Entwicklungs- und pädagogische Psychologie der Universität Regensburg. Man kann sagen, der legendäre Bindungsforscher. Unsichere und unklare Bindung hingegen beeinträchtigten den Prozess der Bildung. Damit wendet er sich ab von einem rein kognitiven Ansatz und Begriff des Lehrens. Erst wenn sich Lehrer als Beziehungspersonen verständen, entstehe ein erfolgversprechendes Lernklima. Ohne Bindung keine Bildung. Diese These hat starke Fundamente. Schon Ende der 60er Jahre erforschte der britische Kinderarzt und Psychoanalytiker John Bowlby die Bedeutung enger Beziehungen für die Lernfähigkeit. Beziehungen, in denen sich Kinder geliebt und liebesfähig erleben, nannte er Bindung. Sie ist gleichsam das Basislager, um selbstbestimmt mit der Umwelt in Kontakt treten zu können und damit auch eine Fülle von Entwicklungsaufgaben zu meistern. Dabei prägen sich schon beim absoluten Kleinkind Lernmuster aus, je nachdem, wie die jeweils neuen Herausforderungen beantwortet werden können. Fehlt eine enge Bindung, ich stelle das jetzt sehr im Laufschritt dar, kommt es zur Entwicklungsstörung. Während der ersten Lebensjahre stehen Aufgaben wie gelingende Kommunikation, motorische Kontrolle und Spracherwerb an. Das sind Fähigkeiten, mit denen das Kind zunehmend autonom sein Umfeld erforschen kann. Also wir sehen hier schon, das ist eine Doppelgesichtigkeit. Enge Bindung macht befähigt, das Umfeld zu erforschen. Das heißt, wenn ein Kind eine sichere Bindung hat, wird es eher auch schon mal ein paar Meter wegkrabbeln, weil es sich nicht fürchtet, die Mutter plötzlich zu verlieren. Vom dritten Lebensjahr an geht es um Impulskontrolle und den Aufbau von Bindungen zu weiteren nahen Personen. Bis zum 10. Jahr sind dann in der Regel körperliche, soziale und kognitive Kompetenzen ausgebildet, immer vorausgesetzt, dass nach wie vor sichere Bindungen vorliegen. Interessant ist, um das nochmal zusammenzufassen, dass sich das Bindungsverhalten zum Explorationsverhalten komplementär verhält. Also nur Kinder, die sichere Bindungen erleben, erforschen aktiv ihre Umwelt, sind neugierig und lernbereit. Der Bildungsprozess, so kann man es zusammenfassen, ist also auch geht einher mit einem Sozialisierungsprozess. Im frühkindlichen Kosmos geben natürlich zugewandte, feinfühlige Eltern und andere nahe Bezugspersonen den sicheren Rückhalt. Später kommen neue Bindungen hinzu, die dann auch beim Intentionalen, ich muss Ihnen den Unterschied nicht erklären, also erst implizites Lernen, beiläufiges Lernen und dann aber auch beim intentionalen Lernen spielt eine Bindungsperson dann auch eine Rolle. Das heißt, die Lehrer sind in diesem Fall zumindest Bindungskandidaten. Allerdings sehen sie das selbst oftmals ganz anders. Sie verweisen mit einem gewissen Recht auf die Lehrpläne und Leistungsziele, oft wieder besseres Wissen, weil sie natürlich auch feststellen, dass es vor allem bei Kindern, die familiär eben diese Bindung nicht hatten, besonders schwierig ist. Das sind oft die verhaltensauffällig sind, die Lernschwierigkeiten haben, die also eigentlich eine intensivere Betreuung brauchen. Ich möchte hier einen ganz kleinen Exkurs machen. An dieser schon erwähnten Rüttli-Schule gehen alle Lehrer zu Beginn des Schuljahres zu jedem einzelnen Schüler seiner neuen Klasse zum Hausbesuch. Also sie besuchen jeden Schüler zu Hause und lernen die Eltern kennen. Wenn ich das bei Lesungen bis jetzt erzählt habe und es waren Lehrer anwesend, dann haben die schon die Schweißperlen auf die Stirn bekommen, haben gesagt, oh Gott, das ist das ja ein Aufwand. Da ist man ja 14 Tage erstmal nur beschäftigt, Hausbesuche zu machen. Die Lehrer von der Rüttli-Schule, die ich gesprochen habe, sagen, ja, das ist ein irrer Aufwand, aber ich lerne die Schüler in ihrem Umfeld kennen. Das heißt, ich kann mir sofort ein Bild machen. Was sind das für Eltern? Hat der überhaupt ein eigenes Zimmer? Hat der einen eigenen Schreibtisch? Sprechen die Eltern gut Deutsch? Sind die Eltern kooperativ lernbereit? Und ich kann, wenn der Probleme hat, kann ich ganz anders, und das muss noch gar nicht so sein, dass ich ihn auf sein häusliches Umfeld anspreche, ich bin aber schon in meiner Einstellung. Und das sind ja all das die Signale, die man nonverbal auch kommuniziert. Ich habe schon eine ganz andere Einstellung, weil ich zumindest sein Umfeld kenne. Ich kenne seinen Hintergrund. Das heißt, ich kann dieses Kind, diesen Jugendlichen schon mal anders nehmen. Ich kann auch anders beiseite nehmen. Ich kann auch mal vielleicht mit den Eltern sprechen, ohne dass der Schüler das als Denunziation begreift. Denn ich kenne die Eltern ja schon. Es ist ja ganz was anderes, als wenn der unbekannte Mathematiklehrer zum ersten Mal zu Hause anruft. Und Vater ist am Telefon und wird ganz bleich und sagt, du, da hat irgendwie so ein Lehrer von dir angerufen, was ist denn los in der Schule? Ist eine andere Basis, als wenn man bereits sich kennt. Dieses Prinzip wird übrigens an der Göttinger Gesamtschule noch stärker forciert. Dort macht man es so, es gibt nur noch Tischgruppen, es gibt auch da keinen Frontalunterricht und es gibt pro Halbjahr 2 Tischgruppenabende, wo die Eltern der 6 Schüler, die sich da die an einem Tisch sitzen, treffen sich mit den Lehrern reihum zu Hause. Das heißt, man kennt sich und dann sind das kurze Wege, um auch mal wirklich zu kooperieren. Dann hat es eben nicht diesen Touch, dass man als Mutter, als Vater zum Lehrer zitiert wird und dann möglichst auf dem Stühlchen seines Kindes sitzt und der Lehrer sitzt am Pult und erzählt einmal, dass irgendwas nicht richtig läuft. Das heißt also, dieser kooperative Stil hat sehr viel zu tun mit Kommunikationsritualen und mit Beziehungsritualen, wie sie eigentlich in Bekanntschaften, Freundschaften, aber auch im beruflichen Kontext normal sind. Dass man sich wirklich schon vorher zusammensetzt, vorher kennenlernt, dass man eigentlich virtuell ein Team bildet, Lehrer, Eltern und Schüler, bevor es überhaupt zu Konflikten kommt. Dass das nicht die Normalität ist, wissen Sie, das ist nicht exemplarisch. Und ich komme gleich auf die Hirnforschung, das ist ein Modethema, aber ganz möchte ich es nicht auslassen. Der Hirnforscher Joachim Bauer sagt jedenfalls, erst schon mal im Bausch und Bogen, die Schule sei doch oft ein Ort des Grauens für Lehrer und Schüler, die nur unter Zwang betreten und schnellstmöglich wieder verlassen würden. Und das kann ich aus meiner Erfahrung und auch aus meinem Bekanntenkreis und auch meinen Gesprächen jetzt nur unterstreichen. Und Bauer sagt weiter, Schule scheitert an der Unfähigkeit aller Beteiligten, die wichtigste Voraussetzung für gelingende Bildung zu schaffen, konstruktive, das Lernen befördernde Beziehungen. wie so viele andere theoretische Erkenntnisse ist aber auch die integrierte Theorie von Bindungs- und Bildungsforschung nie wirklich in der schulischen Praxis angekommen. Und vollends im Bann beschämender PISA-Ergebnisse fällt es offenbar schwer, den Blick von der Bildungsvermittlung, der dann auch sozusagen direkt im Leistungsnachweis nachprüfbar ist, auf das Beziehungsgeschehen zu verlagern. Aber man muss auch sagen, PISA fragt auch nicht nur reines Speicherwissen ab. Die Tests, und ich meine, Deutschland hat da ja auch extrem schlecht abgeschnitten. Die PISA-Ergebnisse von Österreich, das habe ich mir angeschaut, wurden sehr kontrovers diskutiert, weil ja teilweise nicht alle befragt wurden. Es gab da unterschiedliche Zahlen, je nachdem, ob Schulabbrecher mitgerechnet wurden oder nicht. Aber ich sage mal, die Ergebnisse waren definitiv nicht Spitzenfrequenz. Und diese Tests fragen eben auch Problemlösungskompetenzen, anwendungsbezogene Fähigkeiten, selbstreguliertes Lern- und Kooperationsvermögen ab. Das heißt, daran hapert es offenbar oft. Man muss auch sagen, dass mit der Bindungsforschung vielleicht auch manchmal kleine therapeutische Lichter aufgesetzt werden können, denn viele Verhaltensauffälligkeiten, die von einer nachlassenden oder völlig versiegenden Lernmotivation begleitet sind, sind Bindungsforschern wohl bekannt, nämlich als Symptom für schwache Bindung. Das zum Beispiel, hier ist ein schöner Katalog, Zurückgezogenheit, also jetzt auf Schüler bezogen, Scheinfröhlichkeit, versteckte Hinterlist, nachtragende Aggression, Neigung zu Konfliktvermeidung ohne Lösungsabsicht, Schmollen anstatt Wiedergutmachung nach Streit, mentale Abwesenheit, Tagträumen, häufige Gefühle von Langeweile durch fehlende Teilnahme an geistigen Diskursen. So, Bindung in der Schule, trotzdem sorgt das für Provokationen. Ich habe das auch jetzt in letzter Zeit oft diskutiert und möchte deshalb an dieser Stelle mal einen kleinen Exkurs machen und fange mal bei dem Begriff Beziehung an. Der Psychoanalytiker Erich Fromm gehörte zu den ersten Forschern, die den Menschen als beziehungsorientiertes Wesen, als vorrangig soziales Wesen, ernst nahmen. Mit seiner Erkenntnis, dass Selbstliebe und Selbstinteresse Ausgangspunkt jeder Außenbeziehung ist, bereitete Fromm eine Theorie des Selbst vor, das später mit der Empathieforschung weiterentwickelt wurde. Demnach ist das soziale Bezogensein des Menschen ein Wechselspiel aus Ich-Impulsen und Spiegelungen, vermittelt über Kommunikation, natürlich auch geprägt durch gesellschaftliche Erwartungen. Mit der von Teufel und Turner begründeten Theorie der sozialen Identität wurde überdies deutlich, Menschen haben den vitalen Drang, ihr Selbstwertgefühl zu erhöhen. Das klingt ein bisschen banal, wenn man es so sagt, aber wenn man es jetzt mal auf die Schule in Bezug setzt, werden wir gleich sehen, dass das kein unwesentlicher Faktor ist. Rückübersetzt auf die Schule bedeutet das, Schüler und Lehrer erleben, sei es bewusst oder unbewusst, die Situation im Klassenzimmer vorrangig als Beziehungsgeschehen. Erst in zweiter Linie spielen Inhalte, Lehrmethoden, Personalschlüssel und Schulsysteme eine Rolle. Gleichzeitig erhoffen Lehrer wie Schüler und übrigens auch die Lehrer, und das ist auch ganz legitim, ein gesteigertes Selbstwertgefühl. Für Kinder und Jugendliche, die mit altersspezifischen Unsicherheiten kämpfen, sicherlich noch wichtiger als für die Lehrenden. Idealiter entsteht in der Beziehung der Schüler zum Pädagogen alle Faktoren, die sie zunächst von ihren Eltern zumindest erhoffen und hoffentlich auch bekommen, nämlich Empathie, Kontinuität, Verlässlichkeit, Authentizität, Vertrauen, Ermutigung, emotionale Intensität. Einfacher gesagt, Schüler erwarten und erhoffen Liebe, die sich in Anerkennung und Wertschätzung ausdrückt und das nicht nur in der Grundschule. Das Problem bei dieser Frage, wie entsteht Selbstvertrauen, was ja bei Hetty an oberster Stelle der 138 Faktoren steht. Selbstvertrauen entsteht natürlich durch eine positive Selbsteinschätzung. Und der Blick des Lehrers, auch im metaphorischen Sinne, entscheidet über das, was Psychologen Selbstkonzept nennen. Das heißt, der Schüler betrachtet sich als Lernender, aber auch als ganzer Mensch im Spiegel des Lehrerauges. Und was er sieht, wird zur Selbsteinschätzung. Fällt sie positiv auf, fühlt er sich ermutigt und das Fach des betreffenden Lehrers erhält einen begeisternden Zauber. Wird der Schüler hingegen entmutigt, gerät er in die sogenannte negative kognitive Triade, negatives Selbstbild, negatives Fremdbild, negative Zukunftserwartung programmieren sozusagen den Misserfolg in Serie. Dabei unterscheiden Schüler selten zwischen der Einschätzung ihrer Leistung und der Einschätzung ihrer Persönlichkeit, weil auch die Lehrer es selten tun. Welcher Pädagoge bietet schon so viel Großmut auf, zu behaupten, ein lernschwacher, renitenter, problematischer Schüler sei im Grunde ein liebenswerter Kerl? Die Abwertung ist meist ganzheitlich. Leicht kann es dann passieren, dass entmutigte Schüler auch Symptome einer Depression zeigen. Und der Entwicklungspsychologe Jürgen Frick beschreibt es folgendermaßen: Sie beurteilen sich und andere deutlich negativ und, das ist das Tragische, sie verhalten sich so, dass es der Umgebung bald schwerfällt, ihnen positive Gefühle entgegenzubringen. Also das ist diese Schleife, die dann beginnt. Obwohl die Grundlagen der Bindungsforschung aus der Kinderpsychiatrie stammen, das ist immer wieder ein Gegenargument, sie auch in der Schule anzuwenden, geht die Gleichung von Bindung und Bildung für Schüler aller Altersstufen auf. Selbst Erwachsene kennen das Gefühl, durch einen emotional zugewandten Mentor oder Coach beflügelt zu werden. Das ist der entscheidende Link zwischen Bindung, Bildung und Coaching. Wenn sich ein kompetentes, solidarisches Gegenüber ernsthaft für unsere Erfolge und Misserfolge interessiert und das mit wohlwollender Anteilnahme, wächst das Selbstvertrauen. Lernen ist kein bloßer Effekt der Wissensvermittlung, eben nicht der Speicherungsvorgang, sondern da beginnt jetzt auch, was die Lernforschung betrifft, die Frage, wie wird dann überhaupt Lernen verankert, wie wird Lernen organisiert im Gehirn. Und da ist natürlich, wissen wir alle, diese Lektion wichtig, die langfristige Speicherung, das Zusammenspiel von Langzeitgedächtnis und Arbeitsgedächtnis. Und da kommt uns jetzt aber die Hirnforschung zu Hilfe, und zwar sowohl beim impliziten als auch beim intentionalen Lernen, nämlich da, wo wir buchstäblich für andere und mit anderen lernen. Ich überspringe jetzt etwas, damit wir genug Zeit für die Diskussion haben. Unerwartete Schützenhilfe für Bindungsbefürworter kommt seit einigen Jahren aus den Reihen der Hirnforscher. Im Ergebnis, das möchte ich gleich sagen, stellen sie nicht spektakulär Neues bereit. Doch sie können, so scheint es jedenfalls, naturwissenschaftlich begründen, warum ein emotional sicheres Lehrer-Schüler-Verhältnis den Grundstein für den Bildungserfolg legt. Die vielleicht verblüffendste Erkenntnis besteht darin, dass das Gehirn in einem permanenten Umbau begriffen ist. Man nennt es Neuroplastizität, und noch verblüffender, das Gehirn ist ein soziales Organ. Der Neurobiologe Gerald Hüther sagt, in all jenen Bereichen, wo sich das menschliche Gehirn vom tierischen Gehirn unterscheidet, wird es durch Beziehung und Beziehungserfahrung mit anderen Menschen geformt und strukturiert. Das heißt, es ist wirklich eine hochspannende Erkenntnis zu sagen, wo sich der Mensch quasi vom Tier unterscheidet, ist das soziale Gehirn letztlich am aktivsten, also von Beziehungen und natürlich den dazugehörigen Emotionen geprägt. Alles fühlt, auch das Hirn, das jahrhundertelang als Sitz des kristallinen Verstandes galt. Sehr verkürzt gesagt, das limbische System als emotionales Erfahrungsgedächtnis entscheidet im Wesentlichen darüber, ob und wie Lernen stattfindet. Dort ereignet sich weitgehend die Vermittlung von Beziehungserfahrung, Gefühl und Motivation. Man entdeckte quasi einen selbsttätigen Prozess, denn das Gehirn ist nicht etwa ein Werkzeug von Wille und Bewusstsein, sondern ein unabhängiger Geselle, der Lernprozesse höchst eigenwillig steuert und auch oft jenseits des Bewusstseins. Somit hätte Schopenhauers Welt als Wille und Vorstellung eine späte wissenschaftliche Bestätigung erhalten. Seine Unterscheidung zwischen rationalem und intuitivem Denken entlarvte bereits den Verstand als Werkzeug des vorbewussten Willens. Die Hirnforschung hingegen ist nicht mehr der irrationalen Seele auf der Spur, wie Schopenhauer, sondern der Irrationalität des Lernens. Wissensaneignung, ein Zitat, Wissensaneignung beruht auf Rahmenbedingungen und wird durch Faktoren gesteuert, die unbewusst ablaufen und deshalb nur schwer beeinflussbar sind, sagt Gerhard Roth vom Institut für Gehirnforschung der Universität Bremen. Sie kennen ihn alle, eine Koryphäe seines Gebiets. Nicht zuletzt wird dabei unbemerkt aussortiert, ebenfalls unabhängig vom Bewusstsein. Die linke Hand weiß sozusagen nicht, was die rechte tut. Deshalb scheitert der umstandslose Wissenstransfer daran, so Gerhard Roth, dass es ihn gar nicht gibt. Zitat, Wissen kann nicht übertragen werden, es muss im Gehirn eines jedes Lernenden neu geschaffen werden. Das heißt, der Empfänger des Wissens ist also in Wahrheit ein Wissensproduzent. Diese Feststellung dreht noch einmal kräftig an der Schraube der kognitivistischen Wende in der Pädagogik. In den 70er Jahren begann man ja, Schüler zunehmend als Subjekt von Lernprozessen statt als Objekt von Belehrungen zu sehen. Nun wird das Subjekt zum Schauplatz von Hirntätigkeiten, die ihre eigenen höchst eigenwilligen Lernstrategien verfolgen. Und selbst dem mäßig interessierten Zaungast hirnphysiologischer Diskurse ist klar, dass die intrinsische Motivation geht mit Lernprozessen einher, die durch Beziehungen und Emotionen gesteuert werden. Und die Schlussfolgerung liegt auf der Hand, da das Gehirn ein autonomer Datenerzeuger ist, der beziehungsabhängig Informationen bewertet und hoffentlich zu Bedeutungszusammenhängen verknüpft, hat das Konsequenzen für die Definition des Lehrerberufs. Der Erziehungswissenschaftler Ulrich Herrmann resümiert: Beziehungsstiften muss ein Kerngeschäft des Lehrens sein, weil Beziehungslosigkeit und Nichtbeachtung als psychische Verletzung vom Gehirn registriert werden, genau wie physischer Schmerz. Nichtbeachtung, führt Ulrich Herrmann weiter aus, lähmt das Motivationssystem, erhöht das Aggressionspotenzial. Er bezieht sich da besonders auf das oft feindliche Verhältnis von Lehrern und Schülern im Klassenzimmer, das Wiederaufleben der Autoritätsdiskurse, die vielen Zähmungsversuche. Ich habe eine Flut von Lehrerratgebern gelesen, in denen immer wieder gesagt wurde, wie bekomme ich die Klasse ruhig, wie zähme ich die, wie bekomme ich die quasi an die Kandare. Und genau diese Dinge sind noch sehr verbreitet und ist auch im Referendariat, diesem Abschnitt im Leben eines Lehrers widme ich ein ganzes Kapitel, weil ich speziell im Referendariat viele Lehramtskandidaten getroffen habe, die sehr darunter leiden, dass auch das, was an der Universität vermittelt wird, plötzlich dann durch die betreuenden Lehrer auch wieder ad acta gelegt wird, nach dem Motto, ihr habt schön spielen gelernt, aber hier geht es wirklich darum, Druck auszuüben. Ich habe die Hirnforschung auch aus dem Grunde erwähnt, ich sage es mal sehr salopp, die Bindungsforschung gilt nicht als sexy im akademischen Diskurs. Man sagt, das sei eben so niedlich, das sei aus der Kinderpsychologie. Die Hirnforschung bestätigt aber vieles, was die Bindungsforschung mit einem anderen Vokabular, mit einer anderen Begrifflichkeit schon festgestellt hat. Und da, ich tippe das nur an, sind besonders die Spiegelneuronen sehr interessant nachzulesen, wie über Spiegelneuronen, also die ja für Empathie sorgen. Einfachstes Beispiel: Der Affe isst die Nuss, der andere Affe schaut zu und es werden bei ihm die gleichen Hirnregionen aktiv, als würde er selber die Nuss essen. Also das ist das Grundmodell von Empathie. Nach dem gleichen Muster spürt ein Schüler, was der Lehrer von ihm denkt und umgekehrt. Und so wird das Beziehungsgeschehen gestaltet. So, jetzt habe ich mich in Rage geredet. Jetzt ist die Stimme weg. Lernkultur als Beziehungskultur. Ich möchte noch mit ein paar Zahlen schließen. Ich weiß nicht, wie Sie getimt haben. Sie schauen schon vorwurfsvoll auf die Uhr. Wie lange spreche ich dann schon? Ich habe gar kein Verhältnis dazu. In Deutschland, also wir können jetzt sagen, gibt es überhaupt einen Bildungsnotstand? Ist nicht eigentlich alles in Ordnung? In Deutschland habe ich ein paar Zahlen zusammengestellt. Die sind unter anderem von der Stiftung Lesen und von der Stiftung Rechnen. Also 20% der 15-Jährigen in Deutschland kommt über die Grundrechenart nicht hinaus. Hat ungefähr 15% haben mangelnde Lesekompetenzen. Ich habe das für Österreich auch mal rausgesucht. Hier ist die Rede von Bildungsarmut. Das finde ich auch sehr schön. Die Bildungsarmut ist hier 21% Studienabbrecher in Österreich. In Deutschland sind es sogar 35%. In Studien ist untersucht worden, warum das so ist. Und da ist vor allem Überforderung, fehlende Motivation. Deshalb haben einige deutsche Unis jetzt schon Coaches und Motivationstrainer eingestellt. Also die Schulabsolventen haben nicht eben diese Motivation und vor allem die Selbstorganisation, die Handlungskompetenzen, von denen ich anfangs sprach, um ein Studium oft durchzuhalten. Und das mit der Bildungsarmut finde ich sofort. Das heißt, diese Frage des beziehungsorientierten Unterrichts, das ist ein, wenn man so will, ein Dominoeffekt. Wird Motivation nicht gefördert, wird Selbstkompetenz, Selbstmanagement, sich selber Wissen aneignen, Handlungskompetenz im Team erwerben, wird das alles in der Schule nicht vermittelt, sondern sozusagen Portionen von Fachwissen. dann ist es wirklich schwierig, in Erwerbsbiografien zu gehen. Es ist schwierig, weiterführende Schulen bzw. Universitäten zu besuchen. Das heißt, wir haben hier nicht nur eine Frage, dass die Schüler sich besonders wohlfühlen sollen in der Schule. Also es ist keine Wohlfühlpädagogik, die sich Verbindung stark macht in der Schule, sondern es ist zum einen Potenziale erwecken. Es ist auch, ich würde sagen, gesellschaftliche Defizite auffangen, da wo Kinder in Elternhäusern halt bestimmte Kompetenzen nicht erwerben und Beziehungskultur lernen müssen, auch einfach um partizipatorisch an Gesellschaft teilnehmen zu können. Und es ist aber auch vor allem, wenn man so will, auch Talent fördern. Und auch ich glaube, da haben wir vielleicht auch einen Anknüpfungspunkt gleich für die Diskussion. Denn so wie Unterricht jetzt organisiert ist, wo der Einzelne eigentlich in einem gedachten Mittelmaß verschwinden soll und wo Talentförderung noch weniger stattfindet als die Förderung schwacher Schüler. Diese Art von Gleichmacherei ist natürlich in einer Beziehungskultur ganz anders. Und Sie werden mich gleich wieder nach dem Zeitmanagement fragen, aber ich erzähle Ihnen dann gern von den Schulen, in denen das gelungen ist. Diese Relevanz, dass man sagt, warum brauchen wir das überhaupt? Ist das nicht einfach so eine neue Mode? Ist Bindung, Bildung, Coaching, ist das eine neue Mode? Wir haben eine knapper werdende Ressource und die heißt Nachwuchs. Und jeder Bildungsverlierer hat natürlich selber erstmal ein Lebensdrama, aber es ist auch gesellschaftlich gar nicht mehr hinnehmbar, dass wir den wenigen Nachwuchs, den wir noch haben, so mangelhaft qualifiziert entlassen. Ich habe jetzt nochmal hier die Zahlen gefunden, also in die Zahl der Schulabbrecher liegt bei 7,3% in Österreich, in Deutschland bei 6,5%, aber die mangelnden Lese- und Rechenkompetenzen sind in beiden Ländern ungefähr gleich auf. Das heißt, Bildungsarmut können wir uns nicht leisten und wir können es eigentlich auch nicht leisten, dass die Qualifikationen so gering sind, dass Leute ihre Arbeitsbiografien nicht durchhalten, also Qualifikationen auch im Sinne von Selbstmanagement. Burnout und Rückenleiden gehören zu den am stärksten vertretenen Gründen für Frühpensionierung, auch für Arbeitsausfälle. Also wenn man es mal volkswirtschaftlich sieht, können wir uns auch aus dem Aspekt nicht leisten, dass Menschen kein Selbstmanagement in der Schule lernen, dass sie nicht lernen, wie mache ich Pausen, wie entspanne ich mich, wie suche ich das Gespräch mit dem Lehrer, wie lasse ich mir auch helfen. Auch diese Kompetenzen sollten in der Schule gelernt werden. Und damit möchte ich, um Raum für Diskussionen zu geben, zunächst mal schließen, mich für Ihre Aufmerksamkeit und Spannung bedanken. Es ist wirklich eine Uhrzeit, wo man eigentlich einen kleinen, ich jedenfalls, immer so einen kleinen Aufmerksamkeitshänger hat, aber ich habe in sehr aufmerksamen Gesichter geschaut. Dafür möchte